Auf eine Viertelstunde, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und heute habe ich uns allen einen, ja, man kann schon sagen, kleinen Geheimtipp mitgebracht. Die Rede ist von Neo, The World Ends With You. Und dazu habe ich mir eingeladen, den hiesigen Japano-Experten, man nennt ihn auch Sebastian Chan. Ist das richtig? Sebastian San. Chan nennt man, glaube ich, die Mädchen. Oder Sebastian Stange?
Vielleicht auch Sebastian Kuhn?
Ist das die ehrenvolle Anrede?
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Es ist irgendwas Niedliches. Ich glaube Kind, aber ich kenne mich da auch nicht gut genug aus, denn ich bin überhaupt gar kein Japan-Experte. Ich habe bloß oberflächlichen Kontakt damit und damit meiner Meinung nach auch den richtigen.
Ja, aber du warst schon mal in Japan.
Ich war schon mal in Japan.
Siehste?
Bin aber nie so der große J-Gaming-Fan gewesen. Ich respektiere viele japanische Spiele und so weiter, aber und ich mag auch einige Animes, aber ich habe das nie so weit getrieben wie manche meiner Kollegen und in der Fanbase. Nicht, dass ich es ihnen verübel, aber ich kenne mich halt nicht so aus. Ich bin kein wandelndes Lexikon der japanischen Anime- und Manga-Kultur oder auch der Spiele.
Aber mit Klos, mit den japanischen Klos, da bist du gut bewandert.
Naja, also wenn man einmal vom süßen Nektar der Zukunft gekostet hat, dann wird einen das ein Leben lang begleiten und auch eine gewisse, naja, Apostelrolle dir automatisch mitbringen.
Also ich habe meinen königlichen Hintern noch nie auf so einem Ding geparkt, aber früher oder später, irgendwann muss das passieren.
Richtig. Ja,
das gehört auf jede Bucketlist, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Ganz genau.
Aber heute sei die Rede über eben dieses genannte Neo, The World Ends With You. Und das ist ein Spiel, das ich nach rund 10 Stunden Spielzeit bislang durchaus jedem Freund von japanischen Rollenspielen generell ans Herz legen kann, aber auch Menschen, die damit vielleicht bislang noch keine großen Berührungspunkte gehabt haben und einfach mal in dieses Subgenre der Rollenspiele ein bisschen reinschnuppern wollen und vielleicht die Nase an einige der Blüten halten wollen, die dieses Genre so hervortritt, weil ich glaube, das ist ein schönes einsteigerfreundliches Spiel, das nicht ganz so komplexe Systeme besitzt, wie das vielleicht teilweise bei anderen Vertretern der Fall ist. Man kommt schnell rein. Es hat ein sehr, sehr nettes, actionreiches Kampfsystem, das auch sich sehr, sehr schnell und flott runterspielt, macht einige Sachen, wie ich finde, sehr, sehr interessant. Und gerade wenn man mit dieser ganzen japanischen Gegenwartskultur noch nicht so viel zu tun hat, sie aber prinzipiell ganz interessant findet, diese ganzen nerdigen Subkulturen beispielsweise, die ja auch teilweise in so den Persona-Spielen genannt werden, die aber deutlich größere Brocken sind als dieses hier. Da kann man schon schlechtere Spiele wählen, würde ich sagen. Nach 10 Stunden bin ich immer noch relativ begeistert. Und Sebastian Stange, hattest du davon schon jemals was gehört, bevor ich gesagt habe, du musst für diese heutige Episode zur Verfügung stehen?
Ich kenne den Vorgänger so von vor einigen Jahren. Das ist ein DS-Spiel gewesen, The World Ends With You für den DS. Im Jahr 2007 kam das raus. Mhm. Das hatte ich vor der Flinte, damals war ich ja Inselredakteur, Rollenspiel, auch für den DS ein bisschen clever gemacht. Da gab es irgendwie eine Parallelwelt, die auf dem unteren Bildschirm stattfindete und im oberen Bildschirm war halt die Echtwelt und da war man unterwegs in Shibuya, diesem trendigen Tokioter Stadtteil, wo die jungen Leute rumhängen. Und da war auch ganz viel Jugendkultur drin. Es hat einen sehr eigenwilligen Grafikstil. Ich bin abgeperlt wie ja so ein Tropfen Wasser auf einer Lotusblüte. Das war nichts für mich.
Ich habe den Vorgänger nie gespielt. Sebastian hat schon gesagt, das ist tatsächlich ein Nachfolger, erschienen 2021, noch nicht sonderlich alt also. Und ein Nachfolger für ein Spiel aus dem Jahr 2007. Das habe ich nie gespielt. Das gilt allerdings unter Kennern als einer der absoluten JRPG-Geheimtipps. Mhm. Und aus langem Mangel an DS habe ich es nicht gespielt. Es gibt eine Switch-Umsetzung dieses Vorgängers, aber da fällt notgedrungen, hardwaregedrungen das raus, was ein bisschen den Vorgänger ausgezeichnet habe, wenn man sich eben Berichte und von Fans und von der Kritik anschaut, nämlich eben eine sehr ungewöhnliche Steuerung mit dem Nintendo DS, die auch in Kämpfen dafür gesorgt hat, dass man oben und unten, also beide Bildschirme benutzt hat, Touchpad-Eingaben hatte und sogar das Mikrofon mit benutzen musste. Und deswegen habe ich mich nie so richtig an die Switch-Version rangetraut, weil ich gedacht habe, naja gut, wenn sie dort aufgrund der Hardware-Sachen, einfach weil die Switch halt keine 2 Bildschirme hat und weil sie kein Mikrofon hat und so weiter, zumindest nicht in der Form, wie der DS das hatte, so ein Vorgänger-Lite, da habe ich dann doch eher Abstand genommen, war auch immer noch sehr teuer. Ich meine, Nintendo-Preispolitik kennt man ja. Und jetzt habe ich allerdings Ja, an einem Post-Final Fantasy 16 Nachmittag saß ich so auf meinem Sessel und klickte mich so leicht gelangweilt durch mein PlayStation Plus Abo und dachte, na guckst du mal, gibt's vielleicht irgendwas? Da sah ich dieses Ding und dann dachte ich, also diesen Nachfolger, dann dachte ich, da spielst du jetzt einfach mal rein, guckst mal, was das kann, und 10 Stunden später war ich ziemlich begeistert und hier sitzen wir nun und machen diese Viertelstunde, und ich kann an der Stelle auch schon sagen, man muss den Vorgänger bislang zumindest nicht gespielt haben, um diesen Nachfolger zu schätzen und dem Nachfolger folgen zu können. Ich habe in einigen Testberichten, den wenigen, die es zu dem Nachfolger dort draußen gibt, zwar gelesen, dass es hilfreich sei, aber ich stand jetzt noch nie wie irgendwie der Ochse vorm Berg oder hatte irgendwie den Eindruck, ich verpasse hier ganz megamäßig viel was. Und man hat auch so schon so ein bisschen den Eindruck, auch wenn man so gelesen hat, was die Devs so alles gesagt haben, das heißt auch nicht umsonst nicht Teil 2 oder so, auch nach so vielen Jahren. Da werden schon ein paar Dinge drin sein, die dann vielleicht Fans des ersten Teils wiedererkennen. Da habe ich keine Zweifel dran. Aber das kann man einfach sehr gut als eigenständiges Spiel spielen. Und es hat eine relativ schön verrückte Prämisse, nämlich wir sind eines Tages im Shibuya der Moderne, also in einem Distrikt von Tokio, unterwegs mit unserem jugendlichen Highschool-Alter-Helden Rindo, der zusammen mit seinem Kumpel genannt Fred dort eben unterwegs ist, was eben junge Leute, Jungs so machen, irgendwie shoppen, einkaufen, irgendwelche Handyspiele spielen, und plötzlich landen sie, ich überspringe jetzt so ein paar Details, weil die gar nicht so sonderlich wichtig sind, plötzlich landen sie in einer Art skurrilen Parallelwelt oder einem Parallel-Shibuya in einem großen Spiel genannt das Reaper-Game. Das gab es offensichtlich auch schon im ersten Teil. Und dort gibt es eine Gruppe, die sich die Reaper nennen und die dort also ein Spiel, das anscheinend eine Woche lang immer gehen soll. Jeden Tag gibt es unterschiedliche Missionen zu erfüllen. Und wer am Ende oben steht, der hat einen Wunsch frei. Und wer am Ende unten steht, es gibt also verschiedene Teams, die mit uns dort konkurrieren. Wer am Ende unten steht, wird gelöscht. Und wir befinden uns hier offensichtlich so eine Art Welt zwischen Leben und Tod. Das wird schon am Anfang sehr deutlich impliziert, dass irgendwie unsere Figuren gestorben sind. Jetzt ist halt lediglich die Frage, zumindest da, wo ich jetzt noch bin, was hat das mit diesem Löschen irgendwie auf sich? Das klingt nicht so, als wollte man dort irgendwie Letzter werden. Warum machen die Reaper dieses Spiel? Und so weiter und so fort. Eine kleine, schön verrückte, aber echt nett umgesetzte Prämisse.
Ja, wunderbar, du hast mir eine Tangente vorbereitet. Darüber wollte ich mit dir sprechen. Ist dir das aufgefallen, dass es eine Tendenz gibt in japanischen Popkultur, sei es Anime, Manga, Film oder eben Videospiel und TV-Serie, zu diesem Murder-Death-Game-Genre, wie wir es hier vor uns haben, dass irgendwie insbesondere schöne junge Menschen, Jugendliche gegen ihren Willen in irgendeiner Welt, Parallelwelt oder in einem Szenario wiederfinden, wo sie für irgendeine übermächtige offensichtliche Instanz Spiele durchführen müssen und gewinnen, teilweise auch gegen ihren Willen mit anderen Teammitgliedern zusammengewürfelt oder eben plötzlich als Kontrahenten ihren Freunden gegenüber finden sie sich wieder. Fing damals mit Battle Royale an, diesem auf einem Manga oder Buch basierenden Film. Dann haben wir so ganz bekannt jetzt Squid Game, aber auch so Anime-Mangas wie Gunsit vielleicht bekannt, und die Danganronpa, ich glaube, den Namen habe ich jetzt falsch gesagt, diese JRPG-Serie mit dem komischen
Visual Novels sind das.
Ja, das sind Visual Novels. Das ist echt krass, das ist sehr asiatisch und eine sehr, sehr eigenwillige Genre. Oder hier Alice in Borderland auf Netflix, auch sehr zu empfehlen, sehr abgefahren.
Oder Zero Escape, da habe ich auch mal zum ersten hier eine Wertschätzung gemacht, wen das interessiert. Ja, also das scheint insbesondere im japanischen oder asiatischen Raum, jetzt auch mit Squid Game, schon sehr, sehr lange einfach ein Trope in der Fiktion zu sein. Das ist ja auch rübergeschwappt, also sowas wie Hunger Games oder so.
Oh ja, ja.
Also das ist ja auch in den westlichen Markt so ein bisschen übergeschnappt. Und da steckt bestimmt auch mal eine interessante Folge, vielleicht mit irgendeinem Geisteswissenschaftler, der sich damit beschäftigt hat, drin, warum das für junge Menschen in der heutigen Zeit, warum die sich so wiederfinden in diesen Spielen. Und vielleicht teilweise auch Erwachsene, weil Squid Game zum Beispiel richtet sich ja weniger an eine Jugendliche als an mehr eine Erwachsene Zielgruppe. Also inwiefern das diese Sorte der Erzählung vielleicht ein Kind einer oder ihrer Zeit ist, das wäre mal eine spannende Betrachtung.
Ja, magst du dieses Genre?
Ja, wenn es gut umgesetzt ist. Ich meine, okay. Es hat halt, das Genre an sich hat halt einfach diese nette Prämisse, so der Letzte ist raus und ist dann tot oder was auch immer. Ja, halt so dieses High-Stakes-Game, ja. Was dort stattfindet, das sich auch wirklich gut für ein Spiel eignet, weil es halt inhärent aufgrund der Prämisse schon sehr, sehr viele Konflikte vorgezeichnet hat, weil es ein sehr klares Ziel gibt, warum man gewinnen will und warum man nicht verlieren möchte. Das eignet sich also gerade für Videospiele, bei denen es ja immer wichtig ist, ein Ziel zu haben, einen Fail-State zu haben, also wann habe ich irgendwas nicht geschafft. Das ist ja inhärent diesem Medium gemein mit Game Overs und so weiter. Und das eignet sich dafür ganz, ganz wunderbar. Und hier wird es auch tatsächlich jetzt nicht riesig originell umgesetzt, aber zumindest auf eine Art und Weise, dass ich immer wissen will, wie es weitergeht. Was wird am nächsten Tag für eine Prüfung auf mich warten? Was wird passieren? Ich bin jetzt in Tag 6 der ersten Woche. Was wird passieren, wenn die Woche rum ist? Ja, was genau bedeutet das Löschen in dieser Spielwelt? Ich gehe nicht davon aus, dass wir gelöscht werden, also meine Gruppe. Das Spiel wird schon noch ein bisschen weitergehen. Hab was von etwa 50 Stunden gelesen, typisch für japanische Spiele. Aber ich bin echt immer noch neugierig, was passiert, welche Twists als nächstes kommen. Und ich bin ganz wunderbar auch von der Geschichte des Ganzen unterhalten. Es gibt zwar sehr, sehr, sehr viele Dialoge in dem Spiel, die so ein bisschen wie einen Manga-Comic präsentiert werden. Also so eine stilisierte Comic-Optik haben, wo dann immer mal wieder, wenn Leute sich unterhalten, so ein neues Panel aufgeht und sie dann halt die Figur, die gerade in einem anderen Panel war, jetzt halt in so einem Comic-Panel, sich dann so ein bisschen verändert hat oder den Arm hebt oder wütend geworden ist. Aber das Spiel ist ausgezeichnet geschrieben für das, was es tun will, und ausgezeichnet übersetzt, sowohl in der englischen Fassung als auch in den deutschen Texten. Das hat ungewöhnlich gute deutsche Texte. Und auch, also wer jetzt so ein japanisches Cringe-Fest erwartet bei den Dialogen angesichts dieser Prämisse, der wird etwas überrascht sein. Also wie gesagt, für das wird jetzt kein Pulitzer-Preis gewinnen und auch kein Literaturnobelpreis, aber für das, was es erzählen will, tut es das ungewöhnlich, selbst für ich sag jetzt mal AAA-Übersetzungen aus dem Japanischen, tut es das ungewöhnlich gut. Das fängt die Jugendsprache im Englischen und im Deutschen zum Beispiel wunderbar wieder ein. Auch teilweise, wenn die Jugendlichen dann sich gegenseitig WhatsApps oder SMS oder so schicken mit Abkürzungen und Jugendslang. Das passt alles, das wirkt nicht irgendwie deplatziert, das wirkt nicht cringy, sodass sich trotz der vielen Dialoge, auf die man sich einstellen muss, immer noch nichts gelangweilt zur Seite klicke, zumal die meisten Dialoge sowieso unvertont sind. In der Regel am Anfang und am Ende eines jeden Tages, die so als Kapitel dienen, kommt in der Regel eine Sequenz, die auf Englisch voll vertont ist, wenn man das möchte, und übrigens ausgezeichnet. Ausgezeichneter englische Sprecher. Also in der Hinsicht macht es einfach Spaß, das ganze Ding zu spielen, sowohl spielerisch als auch, wie gesagt, die Prämisse ist originell genug. Man trifft die ganze Zeit, was jetzt zum Beispiel die unterschiedlichen Teams angeht oder teilweise Teammitglieder, die man dann selber rekrutiert, trifft man auf so skurrile Gestalten, so das typische urbane Jugend, wie nennt man es, Subkultur, die es halt auch gerade im asiatischen Raum gibt. Da gibt es dann als Gegenteam welche, sind dann Mädels, die halt total auf hier Mode und wir müssen immer ganz modebewusst und so weiter angezogen sein, dass so ein bisschen dieses Subkultur-Klischee nimmt, eine frühe Mitstreiterin, die wir dann rekrutieren im Laufe der Geschichte, die ist anscheinend sehr, sehr tief in diesem ganzen RPG-Nerd-Thema drin und redet ein bisschen so wie ein Ritter aus dem 18. Jahrhundert, wenn er sich vorgestellt wird von einer 17-Jährigen, die ein Pen-and-Paper-Rollenspiel spielt. Das Ganze ist aber echt pointiert, das ist gut geschrieben, das macht Spaß, die Figuren sind wunderbar skurril, ohne zu idiotisch oder auch zu kindisch zu wirken. Das trifft hier bei mir ziemlich genau den richtigen Ton. Ja, und es ist ja immer schon mal viel wert, wenn man wissen will, wie eine Geschichte weitergeht.
Ja, jetzt bin ich auch ein bisschen traumatisiert durch das zähe Pacing in Final Fantasy 16. Und wenn es dann schon nur Text ist und Comic-Panels, dann hoffe ich, das lässt sich auch alles irgendwie mit so einer Art gut gemachter Schnellvorlauffunktion alles gut in deiner Geschwindigkeit erleben. Ja. Oder musst du irgendwie auf Animationen warten und sowas?
Nee, du kannst alles wegklicken und es gibt, weil es eine Funktion.
Und du verpasst trotzdem nichts, ne? Weil du es lesen kannst schnell.
Ja, genau. Sehr gut. Du klickst so schnell, wie du lesen kannst.
Super.
Und es gibt sogar eine Vorspulfunktion, weil es im weiteren Spielverlauf gibt es dann die Möglichkeit, zu früheren Tagen oder Kapiteln zurückzuspringen, wenn du dort noch irgendwelche Nebensachen nicht gemacht hast oder irgendwas farmen willst oder so. Und dann kannst du sämtliche Dialoge auch mit so einer Vorspulfunktion sehr, sehr schnell überspringen.
Und so im Rahmen der Story ist man wohl in irgendwelche Spiele verwickelt. Und du hast irgendwie da schon gesagt, ne, dass die vielleicht auch verschiedene Ziele haben und verschieden laufen. Und so wie ich dieses, ne, dieses Murder-Game-Genre kenne, ist es, sind das rein zufällig Spiele, die so ein bisschen diabolisch sind, die einen leichten Kniff haben, vielleicht zynisch oder gar sadistisch?
Noch nicht.
Okay.
Also noch ist es wirklich, also es gibt auch Tage, an denen beschäftigen wir uns dann gar nicht mit dem eigentlichen Ziel, sondern zum Beispiel rekrutieren einen neuen Charakter und sind dann sozusagen Letzter, aber weil die Jungs halt denken, nicht ganz von ungefähr, wenn wir halt noch ein zusätzliches Teammitglied haben, dann sind wir in den nächsten Tagen wahrscheinlich besser oder so. Aber bislang ist das eher so ein bisschen ulkig gewesen. Ich habe allerdings die Befürchtung, wobei Befürchtung das falsche Wort ist. Ich habe die Hoffnung, dass das schon noch ein bisschen einen düstereren Weg nehmen wird, spätestens wenn die erste Woche rum ist. Aber ich weiß es noch.
Okay.
Noch nicht. Jetzt gerade habe ich sowas gemacht wie ein, dann machen sie halt einen Teamkampf untereinander über die verschiedenen bislang freigeschalteten Gebiete von Shibuya. Und dann ist es halt ein, man läuft dahin und vermöbelt ein paar von dem Team und dann läuft man dahin, vermöbelt welche vom anderen Team zum Beispiel. Hm. Also bislang sind die Aufgaben noch sehr, sehr human.
Okay. Und ich nehme an, es ist ja ein JRPG schon von der Struktur, das ist eher Visual Novel.
Ja, es ist zwischen den, ich sag jetzt mal, zwischen den Story-Passagen, es ist ein relativ oder sehr, sehr lineares Spiel. Also die Geschichte spielt sich sehr linear ab. Hm. Es hat allerdings gelegentlich, was mir übrigens gut gefällt, hat es so, ich würde sagen, Rätselpassagen. Mhm. Die Rätsel sind nicht so sonderlich schwierig, aber das Spiel geht durchaus häufiger hin und sagt, finde das und das raus und gibt da irgendeinen Hinweis und markiert dir jetzt aber keinen Zielpunkt auf irgendeiner Karte oder so. Und dann musst du selber drauf kommen, wo könnte denn dieses Questziel jetzt sein? Das ist meistens nicht sonderlich schwierig und eben, wenn man so ein bisschen die Augen in der Spielwelt offen hält, relativ einfach zu finden. Aber es ist in der Hinsicht, hält es dich tatsächlich für etwas intelligenter als das typische JRPG.
Und ich nehme an, das ist in dieser Parallelwelt von Shibuya, da ist auch noch jede Menge Random Encounter Monster Zeug unterwegs, das man einfach so vermöbelt oder aus Gründen, weil es ist ja ein JRPG.
Ja, es gibt keine Zufallskämpfe in dem Spiel, auch das ist ein großer Vorteil. Du läufst eigentlich durch das normale Shibuya, du kannst nur mit den Menschen dort nicht interagieren.
Mm.
Ja, weil du anscheinend tot bist oder sowas ähnliches wie tot, aber trotzdem nicht so ganz tot. Und in der normalen Ansicht läufst du halt durch das moderne Shibuya, wo auch die Leute rumlaufen, wo es Läden gibt und so weiter und so fort. Aber mit den normalen Sachen kannst du eben nicht interagieren, außer auf so kleine Arten und Weisen. Da gibt's immer mal NPCs, deren Gedanken kann man dann lesen. Da kommt allerdings selten was irgendwie Interessantes raus. Und dann gibt es eine zweite Version sozusagen von Shibuya, nämlich wenn du die normale Version scannst, nennt es das Spiel. Dann drückst du die, ich glaube, es ist die R1-Taste und dann wechselst du in den Scannen-Modus und den brauchst du halt häufig, um irgendwelche Questziele und so weiter zu finden. Und in diesem Modus, aus dem du auch jederzeit wieder rauswechseln kannst, siehst du dann auch die Gegner. Und das sind so in der Regel so knallrote Symbole. Die schon anhand des Symbols so ein bisschen, wenn du dich warm gespielt hast mit dem Spiel, sagen, was für ein Gegner da so etwa auf dich wartet, was für ein Gegnertyp. Und dann kannst du zu denen hinlaufen und dann bewegen die sich auf dich zu, wenn du in ihre Nähe kommst und dann beginnt ein Kampf. Du kannst allerdings auch mit einem von diesen roten Dingern im Schlepptau sozusagen zum nächsten roten Ding und dann zum übernächsten. Und so kannst du Kämpfe aneinander reihen, ja, die dir dann bessere und mehr Belohnungen liefern, je mehr Kämpfe du sozusagen am Stück hintereinander absolvierst. Das Ganze ist aber immer, außer natürlich die Storykämpfe, rein optionaler Natur. Du musst in keinem Bildschirm gegen irgendeinen Gegner kämpfen, wenn du nicht willst. Dann wechselst du einfach nicht in den Modus und rennst sozusagen so durch diesen Abschnitt von Shibuya. Also die Stadt oder der Distrikt ist halt einfach in so verschiedene Maps unterteilt, relativ kleine Maps. Und ich kam bislang noch nie in die Schwulität, dass ich irgendwie einen Kampf habe machen müssen oder viele sogar, auf die ich keine Lust gehabt habe.
Okay.
Weil das kannst du ganz einfach überspringen, indem du einfach nicht in diesen Scan-Modus wechselst. Dann nervt dich auch kein Gegner.
Motiviert es dich dazu, ein paar Kämpfe zu machen, weil es A, vielleicht Spaß macht zu kämpfen oder B, coole Belohnungen lauern?
Beides. Ich mag das Kampfsystem sehr, sehr gerne. Wie ich schon gesagt habe, wir fangen mit zwei Figuren am Anfang des Spiels an, nämlich Rindo und seinem besten Kumpel. Dann kommt relativ früh noch eine andere mysteriöse Person dazu, die immer irgendwie komischen mathematischen Begriffen um sich wirft und dann das ist jetzt ein ganz, ganz kleiner Spoiler, aber dann kommt eben dann noch die besagte junge Dame dann hinzu. Das heißt, ich habe jetzt 4 Leute in der Gruppe. Es ist auch anscheinend maximal 4 Leute in der Gruppe. Ich nehme an, da werden noch mehr Partymitglieder folgen, vielleicht auch einige wieder die Gruppe verlassen. Und dann ganz funktioniert das so. Wenn ich so einen Kampf starte, dann ist das etwas ungewöhnlich, aber cool gelöst. Nämlich erstens, unsere Figuren teilen sich einen Hitpoint-Balken, der im Kampfbildschirm angezeigt wird. Du hast also nicht für jede Figur irgendwie einen Hitpoint-Wert. Den hat die zwar schon, aber für den Kampf werden die einfach alle zusammengeaddiert und dann hast du einen Gesamtbalken. Und wenn der runter ist, bist du tot. Du musst dich also nicht auf einzelne Figuren konzentrieren. Ist quasi so ähnlich, wie als wärst du ein Bossgegner, wie es bei Bossgegnern ist. Die haben auch da, wenn der Bossfight aus 4 Gegnern besteht, dann haben die auch einen solchen gemeinschaftlichen Balken, den du letztlich runterprügelst. Das ist so das Erste, dass du da nicht irgendwie, was ich ganz erfrischend mal finde, dass du halt nicht ständig gucken musst, oh, jetzt muss ich den da drüben heilen, weil der hat jetzt die ganze Zeit auf die Backen gekriegt. Du behältst halt wirklich diesen Balken da. Und das ist auch insofern nötig, dass wenig Micromanagement erforderlich ist, weil es ein sehr ungewöhnliches Kampfsystem hat. Was es nämlich macht, ist, du steuerst alle Figuren und zwar jede Figur ist ein Angriffs-Icon letztlich zugewiesen. Also der Standard ist halt Viereck jetzt auf der PlayStation, Dreieck, R1 und L1. Das sind so die Standardangriffe, wenn du 4 Personen hast. Und wenn du einen dieser Angriffe benutzt, dann wechselst du automatisch zu der Figur, die diesem Angriff zugeordnet ist. Ja, das heißt, was weiß ich, bei mir hat der Rindo, der Hauptcharakter, ist immer in der Regel der Viereckmensch. Das heißt, dann greife ich mit dem Rindo an, wenn ich Viereck drücke. Und wenn ich Dreieck drücke, dann greife ich mit dem Fred an. Und wenn ich R1 drücke, dann mit dem anderen. Und wenn ich L1 drücke, wieder mit jemand anderem. Und du hüpfst also während dem Kampf sehr wild zwischen den Figuren hin und her, musst die aber nicht extra anwählen, weil ihr Angriff automatisch ihr Anwählen ist.
Okay.
Und
die steuerst du dann in dem Moment auch direkt und in dem Moment, wo du zu jemand anders wechselst, weil du einen anderen Angriff benutzt, der mit der anderen Figur verknüpft ist, werden die dann von der KI gesteuert? Ist es überhaupt wichtig, sie direkt zu steuern? Geht es da auch ums Ausweichen und Positionierung?
Die werden wenig von der KI gesteuert. Okay. Also die KI greift nicht.
Vor allen Dingen von dir.
Genau, die KI greift nicht an oder so. Zumindest habe ich das noch nicht gesehen oder habe ich das Gefühl. Aber du wechselst halt einfach sehr, sehr schnell zwischen den Figuren hin und her und versuchst halt möglichst Angriffe aneinander zu reihen, die sich dann zu Kombos letztlich aneinander reinlassen, beziehungsweise den Kampf so schnell wie möglich zu beenden, weil das in der Regel dazu führt, wenn du das sehr, sehr schnell machst, dass du am Ende bessere Belohnungen bekommst. Und der Witz dabei ist so ein bisschen, du greifst an mit dem Pin, den du gerade ausgerüstet hast. Und die kann man sich wirklich vorstellen wie diese Ansteckpins, weißt du, die hier in den 80ern so modern gewesen sind.
Ich dachte eine 4-stellige Zahlenkombination und war kurz sehr verwirrt.
Nein, so ein Ansteckpin. Gibt es da ein deutsches Namen für den Pin?
Eine Stecknadel vielleicht oder ein Reißzwecke ist es aber auch nicht.
Na, das sind diese wie Atomkraft, nein, danke. Und
genau.
Ja, und wie sie anscheinend gerade
in. Ach so, ein Button vielleicht.
Ja, so ein Button, genau.
Wir haben das Button genannt.
Buttons ist gut. Und davon gibt es über 300 im ganzen Spiel. Du schaltest, also du kriegst die von Gegnern, die droppen die, das sind gewissermaßen die Waffen des Spiels. Und jetzt kannst du in ein Menü hingehen. Am Anfang hast du nur ein paar zur Verfügung, das werden relativ schnell schon mehr. Und dann ist wiederum jeder Pin einem, das klingt jetzt viel komplizierter als es ist, jeder Pin ist einer dieser Angriffstasten zugeordnet. Ja, das heißt also, wenn du diesen Pin benutzen willst, dann geht das nur mit dem Viereckangriff. Und wenn du den anderen Pin, das ist dann ein R1-Pin und so weiter. Und jeder Pin hat eine eigene Angriffsart und ein eigenes Element. Was bedeutet, du kannst jetzt einen Pin finden und das bedeutet, wenn ich jetzt ganz der Vierecktaste zugeordnet, wenn ich, das ist jetzt zum Beispiel so ein Pin, da muss ich ganz schnell die Vierecktaste drücken und dann lasse ich viele kleine Angriffe sozusagen starten und je besser ich das mache, ja, desto mehr Schaden macht das Ganze. Und dann kann es sein, dass ich auf der Dreieckstaste einen Pin liegen habe, mit dem ich, was weiß ich, 3 starke Angriffe hintereinander fahre, indem ich den 3-mal drücke. Und auf der R1-Taste liegt zum Beispiel ein Pin, bei dem ich lang R1 gedrückt halten muss, um einen Angriff aufzuladen und dann kommt von oben ein Meteor runtergeflogen. Und so gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen Angriffsmustern, würde ich sagen. Also die sind natürlich endlich. Es gibt eine gewisse Anzahl von Sachen. Hier musst du halt immer wieder schnell tippen und hier musst du das richtige Timing abwarten. Aber das wird meistens halt einfach wild hin und her gewürfelt, je nachdem, was für einen Pin du gerade hast. Und diese Pins sind wie Waffen und die levelst du in den Kämpfen auf, damit sie stärker werden.
Okay, das ist jetzt relativ viel zu entpacken, aber ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen erinnert an wie zum Beispiel Godhand, wo man einen Prügelcharakter hatte und praktisch seine eigene Combo bauen konnte aus verschiedenen Schlägen, Tritten und Specials und so weiter und dann eben auch die aktuell ausgerüstete Kombination aus Angriffen auch ein Stück weit lernen musste. Das scheint ja auch so zu sein, ne? Du tüftelst so ein bisschen an so deinem Loadout, an Pins rum und musst auch jederzeit im Kopf haben, welche Taste, wie man diese Taste bedient, welcher Typ das ist und auch noch vielleicht welche, ne? Welche Eigenschaft die Angriffe haben. Und wahrscheinlich gibt es auch noch Elementarschäden und Verwundbarkeiten und so ein Blödsinn.
Genau. Und das geht aber relativ schnell. Okay. Nach einer kurzen Eingewöhnungszeit geht es relativ schnell. Und die Kämpfe spielen sich halt wirklich wunderbar flott, weil gibt auch noch die Mechanik, dass diese ganzen Pins oder diese ganzen Fähigkeiten in der Regel irgendeine Form von Cooldown haben. Also wenn du es bei dem Viereck schnell drücken übertreibst, ja, und sozusagen alles verbrauchst, siehst du unten an so einer Leiste, dann dauert das wieder eine ganze Weile, bis der Pin wieder zur Verfügung steht. Du hast also einen Incentive, immer wieder hin und her zu wechseln und dann eben zu gucken, Pin A und Pin B, haben die einen Synergieeffekt beispielsweise, dass sie Kombos auslösen. Zum Beispiel. Oder du kannst auch einfach sagen, ich pfeife auf das ganze Kombosystem. Das ist eigentlich meistens bei Bossfights eher wichtig. Und für das ganze normale Kropfzeug rüste ich einfach meine besten DPS-Pins sozusagen auf und räume die halt einfach in Rekordzeit weg.
Ja, schon wieder Final Fantasy 16 Flashbacks.
Es macht aber wirklich Spaß, weil ständig hast du, also bislang, ich nehme auch an, nach was weiß ich, 30, 40 Stunden wird das nicht mehr ganz so sein, aber bislang ist jeder neue Pin, den ich kriege, der muss erstmal gelevelt werden, weil es kann auch sein, das weiß man vorher nicht, dass ein Pin, wenn man den auf den Maximallevel gebracht hat, also manchmal kommen die mit 3 Leveln, manchmal kann man die 5-mal aufleveln, manchmal 10-mal und bei manchen Pins kommt's vor, dass wenn man den gemaxt hat, der sich in einen neuen Pin verwandelt, der noch besser ist.
Oh, da sind schöne Mechanismen drin, die den kleinen Jochen Gebauer schon in seinen Bann ziehen. Das ist gut.
Es macht halt Spaß. Also schön. Im Gegensatz zu den meisten japanischen Rollenspielen, wo ich, nachdem ich mich einmal dran gewöhnt habe, benutze ich immer wieder dieselben 5 Fähigkeiten ungefähr, habe ich hier halt in jedem dritten Kampf ist irgendwas anderes. Und das ist halt cool. Wie gesagt, die Muster verändern sich wenig. Meistens ist es bei Viereck schnell drücken. Dreieck ist dann häufig, nicht immer, sind Fähigkeiten, wo es eher aus Timing ankommt und L1 und R1 sind häufig Fähigkeiten, die aufgeladen werden. Aber was dort passiert, ist immer was anderes. Mal löse ich mit L1 irgendwie einen Meteor aus, der aus dem Himmel kommt und mal irgendwie einen Blitzstrahl und das hat dann wieder vielleicht einen anderen Synergieeffekt mit dem Pin, den ich auf den anderen Tasten liegen habe, sodass ich halt hier nach 10 Stunden immer noch das Gefühl habe, die Kämpfe fühlen sich einfach anders an als vor 5 Minuten.
Nee, das klingt nett nach einem, es gibt ja in allen Genres immer wieder mal Spiele, wo man so sehr viel Flexibilität hat mit dem Kampfsystem oder Loadouts und Waffen und dann auch lange rumspielen kann. Es gibt immer einen steten Zufluss an neuen Werkzeugen, mit denen man rumfummelt. Es wirkt von der Beschreibung her auch wie ein Kampfsystem, das vielleicht für jemanden, der daneben sitzt und zuguckt, ein bisschen wie, als würde man durch den Fernseher seppen, ja, wie wir es als Jugendliche gemacht haben, weil du ständig den Charakter wechselst, vielleicht ein bisschen verwirrend ist. Aber in Kontrolle wahrscheinlich echt befriedigend.
Ja, und wenn du es einmal drauf hast, das hat am Anfang schon so ein bisschen gedauert, und dann musste ich mir auch sagen, pass mal auf, ich komme hier durcheinander, ja, ich lege jetzt fest, die Figur benutzt nur Viereck-Sachen, die Figur nur Dreieck-Sachen. Weißt du, wenn du das nämlich noch wild hin und her wechselst, ja, dann kommst du irgendwann sehr durcheinander, wenn die Figur A hat die bislang einen Viereck-Angriff, jetzt hat sie einen R1-Angriff, dafür hat die Figur, die einen R1-Angriff hat, jetzt einen Viereck-Angriff, ja, also habe ich das halt einfach so gemacht, der hat immer den. Ja,
unterscheiden sich die Figuren letztendlich oder sind das alles bloß mehrere neutrale Träger für ihre Pins oder haben die einzelnen Charaktere auch noch irgendwie signifikante Eigenschaften?
Im Kampf nicht. Okay. Die haben im Rahmen der Story verschiedene Story-Eigenschaften, die sie benutzen können. Also Rindo kann irgendwann die Zeit zurückspulen zum Beispiel. Das ist aber immer nur eigentlich relevant, wenn die Story das von den Leuten verlangt. Im Kampf bislang noch nicht. Ich weiß nicht, ob da noch was kommt. Ich find's aber auch nicht wirklich schlimm, weil das wäre too much. Das Kampfsystem ist halt so wunderbar darauf ausgelegt. Ich meine, aus was bestehen 99% der JRPG-Kämpfe? Bestehen daraus, dass du, also der klassische Natur, ja, wenn wir noch ein Rundenkampfsystem denken, Attack, Attack, Attack. Attack, Special. Attack, Attack. Special. Attack, Attack, Attack. Und hier ist es nicht viel anders, nur es geht viel schneller, es geht viel dynamischer, und es passiert ständig was Neues. Ja, also das fühlt sich halt einfach befriedigender und besser und schneller an als das Typische. Wenn du so im direkten Vergleich mit Final Fantasy siehst, denkst du manchmal, wenn ich mir überlege, wie lange diese Kämpfe bei Final Fantasy teilweise gedauert haben, weil ich auf irgendwelche Cooldowns gewartet habe, wie ich mich hier durch 5 Gegnerhorden in Rekordzeit durchschnetzel oder so. Das macht einfach Spaß.
Was sind denn das für Gegner, die du da verprügelst?
Bislang, das wäre jetzt eine der Schwächen. Also sie nennen es Noise oder Lärm, wenn man es auf Deutsch übersetzt. Ich weiß auch innerhalb der Lore noch nicht so ganz genau, was es damit auf sich hat. Das sind in der Regel irgendwelche tierartigen Gegner. Also ich habe jetzt, also mein aktueller Hassgegner ist der Haifisch.
Ja, der Haifisch.
Also der taucht dann auch tatsächlich auf der Straße in Shibuya, taucht er dann unter und irgendwann taucht er wieder auf. Und wenn er untergetaucht ist, kannst du ihm schlecht Schaden zufügen. Oder Riesenkrebse oder Frösche. Also derzeit Wölfe, irgendwelche Tierwesen sind es. Und bislang ist die Gegnervielfalt nicht...
Das habe ich nicht erwartet übrigens.
Bislang ist die Gegnervielfalt nicht besonders hoch.
Schön.
Ja, und auch die...
So, vielleicht ist die in der Rahmenhandlung irgendwas mit einem Zoo, ja, mit einem dämonischen Zoo oder sowas.
Ich glaube, sie haben einfach gedacht, wir brauchen irgendwelche Gegner. Ich weiß es nicht, vielleicht gibt es irgendwann noch eine gute Story-Erklärung dafür.
Okay. Ich nehme an, die Struktur des Spiels ist erstmal linear aktuell, ne?
Ja.
So, was man so zu tun hat. Und diese Spielwelt, das war ja beim ersten auch etwas, was ich mitbekommen habe, worauf auch die PR damals hingewiesen hat, dass es ja hier der trendige Stadtteil Shibuya ist, wo die jungen Leute rumhängen, wo auch so ein paar Landmarks zu sehen sind. Da gibt's diesen Shibuya Scramble. Ich weiß nicht, ob das ist eigentlich relativ bekannt, diese 5 Straßenkreuzungen in Tokio, wo die Fußgängerampeln alle gleichzeitig auf grün gehen und die Leute kreuz und quer über diese Straße laufen. Und es sind auch so große Menschenmassen, sehr, sehr beliebt in Filmen und Fernsehen.
Ja, das ist einer der zentralen Punkte des Spiels.
Ist das irgendwie cool, diese Spielwelt? Mich schreckt das ein bisschen ab. Ich finde Großstadt, City nicht so spannend. Gib mir gerne ein kleines Stadtteil in Yakuza, der aber auch so ein bisschen bürgerlicher ist und ne, so ein bisschen dreckiger und ein bisschen mehr Fokus auf Kriminalität. Aber hier hippe Jugendliche, ja, die in den Klamottenläden von Shibuya einkaufen. Ich weiß nicht, ich fühle mich plötzlich sehr alt.
Also,
wie sieht's bei dir aus?
Also erstmal vielleicht, was das Grafische angeht. Das ist ja jetzt eine relativ breite Frage.
Ja.
Wenn wir rein über die Grafikqualität reden, dann ist das kein besonders modernes Spiel. Also einfach nicht über den Stil. Der Stil finde ich sehr, sehr gelungen. Aber halt einfach über die Grafikqualität, ja, Texturqualitäten und so weiter. Da ist das vielleicht bestenfalls ein PS4-Spiel und wahrscheinlich eigentlich eher so ein PS3,5-Spiel. Stört mich aber nicht weiter, weil der Art-Stil sehr, sehr gelungen ist. Und Shibuya ist halt bunt und grell und laut. Und laut meine ich wörtlich, weil in dem Spiel gibt's über 50 eigens für das Spiel geschriebene Songs, in denen auch tatsächlich gesungen wird und sowas.
Oh, J-Pop?
Es gibt J-Pop, es gibt aber auch Elektro-Sachen, es gibt rappige Sachen. Also der Soundtrack ist alles nicht meine Musik, die ich privat hören würde, aber der Soundtrack ist geil für das Spiel. So richtig cool.
Hatte die richtige Energie.
Ja, der ist richtig cool für das Spiel, der transportiert die Energie, ist auch eine der absolut großen Stärken des Spiels, der fantastische Soundtrack des Ganzen, bei dem ich mich dann tatsächlich ertappe, bei Songs, die überhaupt nicht meiner Musikrichtung entsprechen, ja, so langsam Ohrwürmer zu haben oder leise mitzusingen.
Sehr gut, sehr gut. Das ist sehr schön, dass du hier diesbezüglich dein Erwachen hast. Und ist diese Spielwelt für dich interessant? So dieser Stadtteil Tokios, ist das für die Story irgendwie spannend, den zu erkunden? Ist das irgendwie cool gemacht oder ist es dir wurscht?
Also es ist halt der Hintergrund des Ganzen und der halt auch atmosphärisch halt einfach passt über Musik und vielleicht auch teilweise, worum es in der Geschichte geht. Aber das könnte auch irgendwo anders, das könnte auch in New York spielen zum Beispiel. So ein bisschen, wo sie es dann machen, ist bei dem Level-System. Weil es gibt zwar ganz normale Level, die du beim Kampf erreichst, aber wenn du im Kampf aufsteigst, du hast so ein Partygruppen-Level, wenn du aufsteigst, dann kriegst du ein paar Hitpoints dazu. Will nicht sagen, dass die unwichtig sind, aber das ist noch nicht wirklich die Charaktere weiterentwickelt. Und was du dann machst, das wird relativ früh im Spiel, wird das freigeschaltet, ist, dass du eine Hungeranzeige bekommst. Und die wird so durch so eine Batterie dargestellt. Das heißt, wenn du in irgendeinem der Läden in Shibuya was essen gehst oder was trinkst, dann hat dieses Nahrungsmittel eine gewisse Anzahl von Kalorien. Und je nachdem, wie kalorienreich es, füllt es die Hungeranzeige deiner Party halt ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Und über Essen im Spiel verbesserst du deine Charakterwerte. Das heißt, es gibt Nahrungsmittel, die verbessern am meisten Hitpoints, dann gibt's Nahrungsmittel, die sind eher für Attacke geeignet, dann gibt es einen eigenen Wert, der nennt sich Style, ja, also wie stylish bist du unterwegs,
oh, ja.
Der notwendig ist, damit man die Kleidungsstücke, also die Ausrüstungsgegenstände, gibt zig verschiedene Klamottenläden, in denen man Zeug kaufen kann und die haben erstmal auch wieder Stats, also ein paar Punkte auf Verteidigung oder Hitpoints oder sonst irgendwas, aber insbesondere haben sie eine Spezialeigenschaft in der Regel. Wie zum Beispiel, ich habe jetzt eine Krawatte, die regeneriert während dem Kampf Hitpoints für mich. Und um diese Spezialsachen nutzen zu können, muss dein Style-Wert so hoch sein, wie die Anforderungen des Kleidungsstückes das wollen. Weswegen es gerade zu Anfang des Spiels wichtig ist, dass man viel stylisches Futter futtert. Und das ist auch, das ist ein cleveres kleines System, was sie da gebaut haben. Eben dadurch, dass du deine Party nicht maßgeblich durch die Kämpfe, in den Kämpfen levelst du deine Pins. Aber um deine Charaktere besser zu machen, brauchst du gewissermaßen Geld, um dir eben die Nahrungsmittel leisten zu können, was du hauptsächlich ebenfalls durch Gegner bekommst. Aber es setzt dir sozusagen kein Limit. Also wenn du jetzt Lust hättest, könntest du jetzt 5 Stunden lang grinden. Ja, Kohle grinden sozusagen von den Gegnern und immer wieder zwischendurch was futtern gehen. Und durch Kämpfen werden eben die Kalorien abgebaut, also die Hungerleiste wird wieder in dem Fall, füllt sich nicht, sondern wenn die leer ist, kannst du halt wieder was essen. Und das hat so einen netten Flow, während du das eigentliche Spiel spielst. Also ich mach dann so 3 Kämpfe, mach meine Story, mach vielleicht auch noch, verhaue ich nebenbei noch ein paar Monster, einfach um meine Pins zu leveln. Dann komme ich wieder auf die Idee, ach guck mal, Hungerleiste ist wieder leer. Ich muss mal wieder was futtern gehen. Was futter ich denn jetzt so? Ah, jetzt kommt mal Attacke-Futter. Ja,
das klingt wirklich nach einem System, wo du immer was zu tun hast und wo du auch nie umsonst spielst, weil du irgendwas immer vorantreibst. Und da gibt es nicht diesen hirnlosen Grind, wie jetzt ein Zufallsbegegnung in Final Fantasy 14, die kostet dich nur Zeit und kriegst 2 Klauen und 2 Gil als Belohnung. 16 meine ich.
Ja, genau, das passiert hier nicht. das passiert hier nicht. Und ich bin mittlerweile echt dazu übergegangen, so mindestens mal 4 oder 5 Kämpfe hintereinander immer stattfinden zu lassen, weil das erhöht die Drop-Chance auf Pins ganz enorm und selbst die ganzen Pins, die du gar nicht mehr brauchst, ja, die du vielleicht schon gelevelt hast, die kannst du halt alle gut verkaufen, dann kannst du wieder was futtern gehen oder dir neue Gegenstände kaufen.
Ist das eine
Ist also gut ineinander verzahnt.
Ist es eine Risk-Reward-Geschichte, ganz viele Kämpfe auf einmal für bessere Gewinne auszulösen? Was passiert denn, wenn du es nicht schaffst?
Wenn du es nicht schaffst, darfst du in der Regel es nochmal versuchen.
Safe-Scumming? Okay.
Oder, nee, du brauchst kein Safe-Scumming in dem Spiel. Entweder, also wenn du irgendwo an einem Kampf scheiterst, gibt's eine Retry-Option. Und wenn du es dann immer noch nach zigmal, also ich hatte schon ein paar Chained-Kämpfe, musste ich ein paar Mal machen, weil sozusagen die Risk-Strategie ist, wenn du die aneinander reißt, die Kämpfe, dann ist deine Hitpoint-Leiste quasi. Die füllt sich normalerweise nach dem Kampf immer wieder automatisch voll auf, aber bei den Chain-Kämpfen, die du aneinander reißt, da musst du mit einer Hitpoint-Leiste durch alle Kämpfe kommen. Und es gibt zwar Heilpins, ich habe bislang 2, die muss ich normalerweise nie benutzen. Jetzt hatte ich den ersten Boss, bei dem das notwendig war. Und dann, wie gesagt, die normalen Optionen ist, versuch's nochmal oder renn von dem Kampf weg. Ja, so dass du sagen kannst, okay, dann mache ich jetzt halt die Kämpfe nicht, dann war das aneinander rein jetzt für die Cuts. Dann gibt es aber noch sowas, so eine Art Sozialspiel, das auch im weiteren Verlauf freigeschaltet wird. Nämlich die ganzen NPCs, die du im Spiel triffst, inklusive die Inhaber von irgendwelchen Burgerläden und Cafés und so weiter, die werden dann auf so eine Art NPC-Matrix oder so eine Art NPC-Mindmap dargestellt durch ihre Köpfe. Und dann kannst du mit sogenannten Sozialpunkten, die du im Laufe des Spiels für verschiedene Tätigkeiten bekommst, kannst du über diese NPCs noch verschiedene Skills freischalten. Und jetzt habe ich über einen NPC zum Beispiel den Skill freigeschaltet, dass, wenn ich einen Kampf verloren habe, ich nicht mehr nur die Option habe, nochmal oder vor dem Kampf wegrennen, sondern eine dritte Option dazukommt, nämlich meine Ausrüstung zu ändern. Und das sind clevere kleine Belohnungen, wie ich finde. Ja, weil auch da belohnen, sag ich ja immer wieder gerne, belohnen mich mit coolen Gameplay-Funktionen.
Ja, Nee, wenn sich da plötzlich eine neue Tür öffnet, fühlt sich das gut an, dass man dann diese Nebenaufgabe erledigt hat.
Genau. Schön. Oder du kannst neue Schwierigkeitsgrade freischalten über NPCs. Das Spiel erlaubt dir jederzeit durch einen Druck auf das Touchpad, ich habe das auf der PlayStation 5 gespielt, den Schwierigkeitsgrad zu ändern. Und zwar wirklich jede, also nicht während dem Kampf, aber in jeder sozusagen freien Sache kannst du wählen, ob du voreingestelltes Normal, du kannst auf leicht gehen, du kannst es auf hart schalten, da werden die Belohnungen besser und da lassen vielleicht die Gegner auch irgendwelche seltenen Pins fallen. Aber das kannst du jederzeit, lässt dich das Spiel dich völlig frei hin und her switchen.
Klingt schön designt. Mhm. Klingt wie etwas, das sich angenehm runterspielen lässt.
Ist ein schönes, wie du schon gesagt hast, ein schön designtes Spiel mit einer immer noch sehr, sehr interessanten Geschichte, wenn man eben bereit ist, so ein bisschen in diese etwas obskurere zeitgenössische japanische Popkultur so ein bisschen reinzusteigen. Also mir macht's echt sehr viel Spaß. Ich werde jetzt leider in den kommenden Wochen wahrscheinlich nicht dazu kommen, hier nochmal direkt, und ich weiß auch nicht, ob ich die Lust darauf habe, direkt nach Final Fantasy nochmal 50 Stunden JRPG runterzureißen. Deswegen die Viertelstunde, weil ich wirklich sehr positiv überrascht war und ich es den Menschen dort draußen warm ans Herz legen möchte. Wie gesagt, ist kostenlos im PS Plus. Es gibt's auch noch für die Switch und für den PC. Und wenn man es im, kostet glaube ich sowieso nicht mehr die Welt. Ich glaube 30 € habe ich gesehen bei Steam. Da kann man locker mitnehmen und im Sale ist es für alle, die daran interessiert sind, eigentlich ein No-Brainer. Also ich war so überrascht, weil so positiv überrascht war ich schon von lange keinem Spiel mehr.
Ja, schön. So, ist doch nett. Kommst du gleich mit so einer wirklich völlig aus dem Off, mit so einer Empfehlung daher, die ich auch überhaupt nicht auf dem Radar hatte. Ich wusste überhaupt nicht, dass es einen Nachfolger zu diesem Ding gibt. Und dann hast du auch noch einen Spaß. Das freut mich.
Ja. Ja, und ich habe den Eindruck, das ist halt wirklich, bei Steam hat's glaube ich irgendwie 400 Rezensionen oder so, dafür, dass das Ding von Square Enix gekommen ist. Mhm. Ich habe den Eindruck, das ist halt völlig an der Öffentlichkeit vorbeigegangen, zumindest ist auch völlig auch an mir vorbeigegangen. Und das ist jetzt wirklich was, wenn man vielleicht auch da gesessen hat und gesagt hat, na, Final Fantasy 16 dann doch nicht so meins. Das ist so ein schönes, kleines, in Anführungszeichen, Spiel, das man echt mal ausprobieren sollte. Ein schönes, kleines Spiel und ich freue mich, wenn ich die Zeit finde, es durchzuspielen.
Schön. Schön, schön. Dann keine weiteren Fragen. Ich bin bedient.
Sehr schön. Sebastian Chan oder Kuhn oder San ist damit bedient, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ihnen an dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank, dass ihr Bäcker dieses Podcasts seid, die es möglich macht, oder die es möglich machen, dass wir auch solche Kleinode besprechen oder Geheimtipps besprechen können. Vielen Dank an der Stelle für eure Unterstützung und wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin.